Ab sofort kannst du dir die meisten Hooklisten sparen, denn im Kern tun sie alle dasselbe. In dieser Folge schauen wir uns das eine psychologische Prinzip an, das hinter jedem guten ersten Satz steckt. Und warum die meisten Texte nicht am Hook scheitern, sondern vielmehr an dem, was danach kommt. Du scrollst weiter und immer weiter. Dein Daumen bewegt sich, dein Blick gleitet über Zeilen, Überschriften und über Bilder. Alles fließt so ineinander, aber nichts bleibt wirklich hängen. Und dann plötzlich stoppst du. Du hast keine bewusste Entscheidung getroffen, sondern irgendetwas in dir hat reagiert, und zwar viel schneller als dein Verstand. Was war das? Und was genau passiert in diesem Moment, in dem so ein einzelner Satz dich aus diesem passiven Modus herausreißt, deine Aufmerksamkeit gewinnt und auch bindet? Genau darüber sprechen wir heute. Und damit willkommen zu einer neuen Folge hier bei Die Macht der Sprache, deinem Podcast rund um die Psychologie hinter Copywriting, Branding und Verkauf. Ich bin Juri Kaifens, Trainer für modernes Copywriting, NLP und Brandwriting, und heute habe ich dir ein Thema rausgepickt, das dich vielleicht in Zukunft erleichtern wird. Denn bestimmt fliegen dir auch jeden Tag diese Hook-Vorlagen zu, diese Hook-Frameworks, ne, diese Listen, die du überall findest. Hier 7 Typen von Hooks, 10 Formeln für die perfekten Hooks, 12 Hook-Vorlagen. Die haben vielleicht alle schlau klingende Namen, doch keine dieser Listen beantwortet die eigentliche Frage, warum funktioniert das? Und noch viel wichtiger, was ist denn das eigentliche Prinzip, das hinter all diesen Hooks steckt? Und ich mag diese Vorlagen nicht, denn sie sind die perfekte Steilvorlage für das, was ich Zombie-Writing nenne. Sprich, du nutzt einfach irgendwie leblos, seelenlos, ja mechanisch irgendwelche Vorlagen, ohne wirklich zu verstehen, was hat es denn eigentlich auf sich? Wie funktionieren sie? Was ist das Prinzip dahinter, das alles miteinander verbindet? Denn meine Philosophie ist, wenn du einmal den Kern eines Wirkprinzips verstehst, dann kannst du dir diese ganzen Listen sparen, dann bist du nicht mehr abhängig von irgendwelchen Vorlagen, sondern du beherrschst das Prinzip, und zwar in seiner vollen Tiefe. So arbeite ich im Copywriting, so arbeite ich im Branding, weil genau das dich wirklich befähigt, ein Thema zu meistern. In dieser Folge schauen wir uns also das generelle Wirkprinzip hinter starken Hooks an, damit du dich loslösen kannst von all diesem Hook-Zirkus und dich auf die wesentlichen Themen fokussieren kannst. Es geht also um die Mutter aller Hooks, wie ich das genannt habe, das eine Prinzip, aus dem alle anderen entstehen. Und wir schauen uns an, warum die meisten Texte nicht am ersten Satz scheitern, sondern meistens am zweiten und am dritten. Und dann gebe ich dir noch meine 3 Fragen mit denen du in jedem Text aus jeder Situation starke Hooks entwickelst. Lass uns einsteigen mit einem kleinen Szenario, das du dir jetzt einmal vorstellen darfst. Angenommen, du sitzt in einem Café, in deinem Lieblingscafé. Um dich herum gibt's vielleicht so die üblichen Geräusche, vielleicht so Geschirr, ne, Messer und Gabel, die sich bewegen, die über Porzellan oder ein Glas klopfen, Gespräche von anderen Menschen im Hintergrund, vielleicht ist da auch eine Kaffeemaschine oder eine Kaffeemühle, die hier und da ein kleines Geräusch erzeugt, vielleicht auch ein Smoothie-Maker. Und dein Gehirn filtert das alles raus, während du mit einer anderen Person sprichst. Das heißt, es ist einfach Hintergrundrauschen. Das ist das Erwartbare, für dein Gehirn auch das Ungefährliche. Und dann plötzlich fällt ein Glas. Irgendwas fällt laut klirrend zu Boden. Du drehst dich sofort um, ohne nachzudenken und ohne dich bewusst dafür zu entscheiden. Dein Körper reagiert von ganz alleine, bevor dein Verstand überhaupt einordnen kann, was da passiert ist. Das, was hier am Werk ist, hat einen Namen. Wir nennen das die Orientierungsreaktion. Ivan Pavlov hat diesen Reflex schon vor über 100 Jahren beschrieben, und er funktioniert bei jedem guten Hook, bei jedem ersten Satz genauso wie bei diesem zerbrochenen Glas oder Porzellanschale oder Teller, was auch immer in deinem Kopf da runtergefallen ist. Die Orientierungsreaktion tritt immer dann auf, wenn etwas von deiner Erwartung abweicht. Denn dein Gehirn ist eine Vorhersage. Maschine. Es läuft ständig in einem Modus, der Vorhersagen macht. Was kommt als nächstes? Was könnte ich jetzt erwarten? Was kann ich ignorieren? All das dient natürlich deinem Schutz, denn dein Gehirn weiß, solange alles meinen Prophezeiungen, meinen Vorhersagen entspricht da draußen, solange bin ich in Sicherheit, da kann mich nichts überraschen, ich kenne das Ganze, das läuft alles nach Plan, also kein Risiko, keine Gefahr. Das heißt, solange die Realität, das, was im Außen passiert, diesen inneren Vorhersagen entspricht, bleibt das Gehirn entspannt. Doch sobald etwas nicht passt, wenn etwas von diesen Vorhersagen abweicht, wenn uns also etwas überrascht oder einfach mit unseren Erwartungen bricht, schaltet dein Gehirn um und richtet die Aufmerksamkeit neu aus. Und genau das ist die Mutter aller Hooks, die Erwartungsverletzung. Beziehungsweise manchmal nennen wir das auch eine Musterunterbrechung. Doch da liegen nochmal kleine Nuancen dazwischen, wie wir jetzt gleich sehen werden, wenn wir uns ein paar Beispiele dazu anschauen. Das heißt, jeder starke erste Satz, der so eine Hook-Wirkung hat, egal ob das jetzt eine provokante These ist, etwas, das eine Gefahr andeutet oder eine unerwartete Frage, jeder einzelne Hook wirkt dadurch, dass er mit unseren Erwartungen bricht. Nimm die Frameworks, die überall da draußen kursieren, und schaue sie dir einfach mal durch diese Linse an. Und ich habe da mal einfach exemplarisch 4 Stück mitgebracht. Das erste ist der Gewöhnungsbruch. Dein Gehirn filtert Erwartbares automatisch raus. Das haben wir jetzt in der Einleitung schon festgestellt. In der Psychologie heißt das Habituation, die Gewöhnung. Also alles, was dem entspricht, was dein Gehirn ohnehin vorhergesagt hat, das wird sozusagen unsichtbar. Ein ganz einfacher Effekt davon, das kennst du, wenn du zum Beispiel das erste Mal Schmuck trägst. Ein Ring oder eine Uhr oder ein Armband. Am Anfang nimmst du das noch sehr intensiv wahr. Du spürst das, ne, das ist irgendwie wie so ein Fremdkörper. Doch wenn du das erstmal so eine Stunde anhattest, irgendwann ist das unsichtbar, du spürst das gar nicht mehr. Das ist genau wie mit einem Parfum oder einem Raumduft, am Anfang nimmst du das noch wahr, doch wenn dich das die ganze Zeit umgibt, neutralisiert dein Gehirn das quasi, um sich auf die Dinge zu konzentrieren, die es nicht so im Schirm hat. Das heißt, deine Nervenzellen habituieren, die gewöhnen sich, und genauso ist das bei unseren Themen, also Dingen in der Branche, die wir schon immer wieder gehört haben, an die wir uns gewohnt haben, die überhaupt gar nicht mehr auffallen. Und genau hier liegt auch das Potenzial für eine Erwartungsverletzung. Das heißt, wir brauchen einen Satz, der das Erwartbare bricht und diesen Filter überwindet. Also der dafür sorgt, dass das, was uns ohnehin andauernd umgibt, dass wir das nicht mehr wahrnehmen, also das ganze Branchen-Pipapo. Wir dürfen also etwas sagen, das das Gehirn nicht im Blick hatte. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie: Die besten Texter schreiben nicht jeden Tag. Oder: Bitte schreib nicht, wie du sprichst. Solche Sätze widersprechen allem, was du wahrscheinlich sonst hörst, und genau deshalb hörst du zu. Die Erwartungsverletzung durchbricht die Gewöhnung und zwingt unser Gehirn hinzuschauen, weil seine Vorhersagen hier plötzlich gegen eine Wand fahren. Das ist das Erste, also der Bruch mit Gewöhnungen. Das Zweite ist die offene Schleife. Du kennst das schon aus früheren Folgen hier. Die Psychologin Bluma Zeigarnik hat in den 1920er Jahren, glaube ich, war das, da hat sie entdeckt, dass unser Gehirn unabgeschlossene Aufgaben besser erinnert als abgeschlossene. Das heißt, offene Schleifen, offene Loops erzeugen so eine Art kognitive innere Spannung. Und das liegt auch hier daran, dass so eine offene Schleife unsere Vorhersagemaschine aus dem Konzept bringt. Das heißt, sie ist eine spezifische Form der Erwartungsverletzung. Dein Gehirn erwartet Vollständigkeit, also dass sich alles automatisch ergibt. Es erwartet, dass eine Geschichte ein Ende hat, dass wir eine Antwort auf eine Frage bekommen und dass ein angefangener Gedanke auch sein Ende findet. Wenn du mit dieser Erwartung gezielt brichst, indem du zum Beispiel eine Lücke offen lässt, etwas nicht ganz auflöst, also nicht sofort, investiert dein Gehirn Aufmerksamkeit, um sie zu schließen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine einzige Sache auf meinem Schreibtisch verändert und seitdem schreibe ich 3-mal kreativer. Fragst du, was war das? Das musst du wissen. Dein Gehirn erträgt diese Unvollständigkeit nicht und will es ganz genauer wissen, weil es kommt hier mit seinen Vorhersagen an sein Ende. Das ist die zweite Variante, die offene Schleife. Die dritte ist die Verlustaversion. Das kennst du vielleicht schon aus dem Copywriting. Der Schmerz eines Verlusts wiegt psychologisch etwa doppelt so viel wie die Freude über einen gleich großen Gewinn. Das heißt, wenn du 50 Euro hast, dann schmerzt dich der Gedanke, diese 50 Euro zu verlieren, doppelt so stark, wie die Freude wirken würde, 50 Euro hinzuzugewinnen. Ich habe den Effekt neulich nochmal am eigenen Leib erlebt, als ich ein bisschen Roulette und Blackjack gespielt habe, und ich glaube, dass der ganz gesund ist, weil der halt dazu führt, dass wir nicht zu waghalsige Risiken eingehen. Jedenfalls gibt's auch hier eine Art der Erwartungsverletzung, nur die wirkt hier etwas subtiler, denn dein Gehirn erwartet, dass der Status quo stabil bleibst, dass du behältst, was du hast und auch, dass du bekommen wirst, was du erwartest. Doch ein Satz, der zeigt, was du verlieren könntest, verletzt genau diese Erwartung, dass alles bei dem bleibt, wie du es kennst und magst und schätzt. Und deswegen kann ein Satz wie der folgende dich so ein bisschen aus der Reserve locken. Jeder Tag, an dem du nichts veröffentlichst, gewinnt irgendein Idiot mit der Hälfte deines Könnens deine Kunden. Und das tut weh, weil es die Erwartung angreift, dass deine Position sicher ist und dass das, was du tust, auf jeden Fall komplett ausreichend ist. Doch wenn ich dann jetzt hier mit sowas reinkomme, jeder Tag, an dem du nichts veröffentlichst, dann durchbricht das so ein bisschen das, wie du es bisher machst und aktiviert dich dazu, umzudenken und neu zu denken. Denn dieser Impuls, weißt du, dass irgendwelche Idioten da draußen, die einfach nur lauter sind und wilder als wir, und die gewinnen dann die Kunden und denen geht's dann am Ende total beschissen, weil diese Leute nicht liefern können und du könntest es doch so viel besser. Und das sorgt für ein wildes Gefühlschaos, bringt dich raus aus deinem Autopiloten und sorgt dafür, dass du sagst, da hole ich jetzt aber mal genauer hin. Und der letzte, der vierte Punkt, den ich noch mit dir angehen will, der ist sehr, sehr spannend, weil der bringt auch sehr stark Emotionalität und vor allem Betroffenheit ins Spiel rein. Das ist der Selbstreferenzeffekt. Dahinter steckt die Tatsache, dass dein Gehirn Informationen tiefer verarbeitet und sich auch besser daran erinnert, sobald sie etwas mit dir persönlich zu tun haben, also sobald du persönlich betroffen bist. Und um das ganz kurz zu vertiefen und zu belegen, es gibt Gedächtnisexperimente, da haben die Forscherinnen und Forscher den Probanden Wörter vorgelegt, sowas wie mutig, ungeduldig, großzügig, und die Probanden sollten sich an so viele von diesen Wörtern wie möglich erinnern. Und da hat man festgestellt, dass die Menschen diese Wörter besser erinnern, wenn man sie gefragt hat, beschreibt das dich? Das heißt, wenn sie sich mit Wörtern identifizieren konnten, dann haben sie das viel, viel besser in Erinnerung behalten, als wenn man sie nur gefragt hätte, ist das Wort positiv oder negativ. Das heißt, in dem Moment, in dem es um deine eigene Person geht, aktiviert dein Gehirn einen anderen Verarbeitungsmodus, wenn du so willst. Es verknüpft die neue Information mit dem eigenen Erleben, das heißt mit deinen Erinnerungen, mit deinen eigenen Emotionen und Erfahrungen. Und genau diese Verknüpfung sorgt halt dafür, dass sich diese Gedanken einfach tiefer verankern, enger vernetzen. Und auch hier funktioniert auf eine sehr subtile Art und Weise die Erwartungsverletzung. Deine Leserinnen und Leser erwarten beim Lesen deiner Texte, dass sie Beobachter bleiben. Sie schauen sich das Ganze von außen an. Sie erwarten, über etwas zu lesen und nicht über sich selbst. Doch wenn dann so eine Frage daherkommt wie, wann hast du zuletzt etwas gelesen, an das du dich am nächsten Tag nur erinnern konntest? Oder vielleicht eine Frage danach, wann hat dich zuletzt dein Text mal so richtig aufgewühlt? Dann bricht das diese Distanz. Wir sind nicht mehr in dieser Beobachterposition. Wenn wir das lesen, verarbeiten wir plötzlich nicht mehr nur fremde Informationen, so von außen, sondern wir verarbeiten plötzlich eigene Gedanken und Erinnerungen, also unser eigenes Leben. Wir sind dann nicht mehr Zuschauer, sondern selbst mittendrin. Wir werden quasi Teil des Textes. Wir fühlen uns aktiviert und involviert. Und das sind jetzt erstmal vier Mechanismen, also vier Varianten desselben Prinzips, und wir könnten uns auch noch andere Hooks anschauen, doch ich bin mir sicher, du hast den Bogen raus und erkennst das Muster auch selbst an anderen Stellen. Zum Beispiel eine Provokation funktioniert ähnlich, konfrontiert uns mit etwas, das total uns aus dem rausreißt, was wir gewohnt sind oder was wir erwartet hätten. Das heißt, diese Erwartungsverletzung, das ist das Fundament, das Grundprinzip, nach dem jeder gute erste Satz, nach dem jeder starke Hook funktioniert. Und noch ganz kurz ein wichtiger Gedanke, den dir diese ganzen Hooklisten nicht mitgeben, weil genau der sie so platt und so dünn wirken lässt. Wenn also unsere Erwartung verletzt ist, dann reagieren wir, wie eben erläutert, mit einer Orientierungsreaktion. Und die hat eine ganz zentrale Eigenschaft, die viele Menschen übersehen und die schlechten Marketern von Jahr zu Jahr mehr zu schaffen macht. Sie lernt. Das heißt, dein Gehirn merkt sich, ob nach der Aufmerksamkeit etwas Relevantes kam. Wenn dich ein Reiz immer wieder stoppt, aber nie etwas Bedeutsames folgt, dann hört dein Gehirn irgendwann auf zu reagieren. Das ist das Prinzip der Habituation, jetzt allerdings nicht mehr bezogen auf das Erwartbare, sondern auf die Erwartungsverletzung selbst. Anders gesagt, deine Leserinnen und Leser gewöhnen sich an deine Tricks. Wenn sie, und das ist das Ding jetzt hier, wenn sie immer wieder enttäuscht werden. Das ist der Mechanismus hinter Clickbait. Also der erste Klick funktioniert, der zweite vielleicht auch noch, aber beim dritten Mal hat dein Gehirn gelernt, nach diesem Typ Überschrift hier kommt nichts mehr. Und der Reflex, der dich heute noch zum Stoppen bringt, ist exakt derselbe Reflex, der dich morgen weiter scrollen lässt, weil so eine Seite in dir sagt, boah Mensch, vergiss es, ist wieder das alte blöde Muster. Und genau das meinte ich eben, als ich in der Einleitung gesagt habe, die meisten Texte scheitern nicht am ersten Satz, sie scheitern am zweiten oder das, was danach kommt. Denn der erste Satz ist ein Versprechen und das Gehirn merkt sich, wenn du es brichst. Und viele Menschen, die auf diese Hooklisten und Frameworks ansprechen, die nutzen Hooks sehr mechanisch. Und oft gibt es dann eine große Diskrepanz zwischen dem einleitenden Satz und dem Rest des Textes. Sprich, die Leute haben irgendwo einen Text und suchen sich dann von so einer Liste einen Hook und dann gibt es da halt einfach, da klafft so eine große Lücke zwischen beidem und dann wirken die Hooks mechanisch, dann ist das Ganze Zombie-Writing und es fühlt sich einfach nicht so an, als ob alles aus einem Guss wäre. Darum sind solche Hooklisten auch einfach nur dumm. Wenn du verstanden hast, dass es ein einziges Prinzip gibt, also diese Erwartungsverletzung und die Neuorientierung, dann brauchst du keine der 1000 Frameworks mehr auswendig zu lernen. Du brauchst nur drei konkrete Fragen, die wir uns jetzt zum Abschluss noch anschauen. Frage 1 ist ganz einfach: Was erwarten meine Leserinnen und Leser in diesem Moment, wo sie an meinem Thema vorbeiscrollen? Also ganz konkret, welche Annahmen trägt dieser Mensch gerade in sich, wenn er deinen Text sieht? Worauf ist sein Gehirn eingestellt? Was erwartet es? Der Hook entsteht ganz natürlich, wenn du von diesen ganz spezifischen Erwartungen abweichst. Das heißt, je genauer du die Erwartung kennst, desto präziser ist auch der Bruch. Sprich, hier geht es auch wieder darum, deine Zielgruppe sehr gut zu kennen und dann damit zu spielen, also mit dieser Erwartung. Die Frage 2 ist die Lücke, die ich öffne, also der offene Loop, sachlich oder eher emotional. Hier liegt nämlich der Unterschied zwischen Clickbait und echtem Sog, echter Betroffenheit. Denn der Unterschied ist feiner, als du vielleicht denkst. Nehmen wir einfach zwei Sätze hier als Vergleich. Wenn ich dir erstens sage, mit diesem einen Trick sparst du 200 Euro bei deiner nächsten Steuererklärung, ist das ein Satz. Der zweite ist, ich habe jahrelang Geld verschenkt, weil mir niemand diese eine Frage gestellt hat. So, beide Sätze öffnen eine Lücke. Beide erzeugen Neugier, bestimmt auch Aufmerksamkeit, aber es ist nicht exakt dieselbe Art von Neugier. Der erste Satz, der öffnet eine sachliche Lücke. Na, wenn ich davon spreche, mit diesem einen Trick sparst du 200 Euro bei deiner nächsten Steuererklärung, dann fragt das Gehirn, welcher Trick? Die Antwort ist dann eine Information. Sobald du sie hast, ist die Lücke geschlossen, die Spannung verfliegt und der Satz ist wahrscheinlich wieder vergessen und die Information vielleicht auch sehr bald. Das ist mehr so diese Clickbait-Mechanik, das heißt ein Versprechen auf Daten, wo wir in dieser Beobachterperspektive bleiben. Das funktioniert einmal, vielleicht zweimal und irgendwann hat dein Gehirn das Schema gelernt. Der zweite Satz öffnet eine emotionale Lücke. Das heißt, wenn ich sage, na, ich habe jahrelang Geld verschenkt, weil mir niemand diese eine Frage gestellt hat, da ist dein Gehirn auf eine andere Art und Weise aktiviert und involviert. Du fragst dich nicht nur, okay, welche Frage ist das, sondern du fragst dich vielleicht auch, verschenke ich auch Geld oder hat mir auch niemand diese Frage gestellt, betrifft mich das? Hier werden wir zu einem Teil der Geschichte, noch bevor wir die Antwort kennen. Das heißt, die Lücke liegt hier nicht nur zwischen uns und der Information, sondern sogar viel tiefer. Die Lücke liegt zwischen uns und einer möglichen Wahrheit über uns selbst und über unser Leben, wo viel, viel mehr involviert ist. Und das ist ein feiner Unterschied. Diese sachliche Lücke erzeugt so eine Art kühle Neugier. Ich will das jetzt wissen. Und die emotionale Lücke erzeugt auch persönliche Betroffenheit. Ich muss das wissen, weil es jetzt hier um mich geht. Es geht mich etwas an. Und das bedeutet für dich, wenn du deinen ersten Satz schreibst, frag dich nicht nur, macht das irgendwie neugierig, sondern frag dich, spüren meine Leserinnen und Leser, dass es hier um sie geht? Und wenn hier die Antwort ja ist, dann hast du einfach einen viel, viel stärkeren Sog erzeugt. Und kommen wir abschließend zur dritten Frage. Kann mein Text halten, was der erste Satz verspricht? Ja, ich weiß, das ist jetzt keine wilde, tiefgründige, unerwartete Frage, doch das ist die Frage, die sich immer weniger Menschen stellen und es ist doch die wichtigste Frage. Dein erster Satz ist so eine Art Vertrag, ein Versprechen an das Gehirn deiner Leserinnen und Leser. Hier kommt etwas, das deine Aufmerksamkeit wert ist. Und wenn du dieses Versprechen einlöst, stärkst du das Vertrauen zwischen dir und deiner Zielgruppe. Beim nächsten Mal reagieren die Menschen schneller, offener, bereitwilliger. Das heißt, du brauchst dann gar keine Hooks mehr irgendwann, weil die Leute so abspeichern, ey, das, was dir kommt, bringt mich irgendwie immer weiter. Es ist wert, dir zuzuhören, deine Inhalte anzuschauen. Dann kommst du immer weiter weg von diesem ganzen Hook-Zirkus. Wenn du allerdings immer wieder mit so billigen Maschen arbeitest und nur in der Hälfte der Zeit hältst, was du versprichst, dann produziert das Ganze das Gegenteil. Dann kannst du noch so viele Hooklisten aufbauen. Am Ende glaubt dir niemand mehr. Deswegen achte auf diesen ersten Satz. Der sollte ein möglichst ehrliches Versprechen machen, das dein Text dann auch einlöst. Und dafür brauchst du keine 7 Hook-Frameworks, du brauchst nur ein Verständnis dafür, wie Aufmerksamkeit entsteht und natürlich eine kleine Prise Mut, einen Satz zu schreiben, der mit den Erwartungen deiner Zielgruppe bricht. Und vergiss dabei nicht, die Unterbrechung ist nur der Anfang, was danach kommt, entscheidet, ob die Menschen lesen oder ob sie dich auf Dauer ignorieren. Oder? Um mit einem schönen Bild zu enden, dein erster Satz öffnet die Tür, dein Text entscheidet, ob dann auch jemand eintritt, bei dir bleibt und sich halt auch bei dir wohlfühlt. Ich hoffe, dass du dich hier im Podcast sehr wohlfühlst. Wenn du mehr Lust hast auf diese Impulse, abonniere ihn gerne, lass mir gerne auch mal eine feine Bewertung da, wenn das geht, auf der Plattform, wo du gerade anschaust und teil auch gerne deine Fragen mit mir, wenn du ganz konkrete Fragen rund um die Welt von Branding, Marketing, Copywriting, Verkauf hast. Immer gerne her damit. Ich freue mich und widme dir dann auch gerne eine eigene Folge. Jetzt erstmal Dank fürs Zuhören, bleib heiter, schreib lecker und bye bye. Thank you.